Schutz vor gefährlichen Chemikalien. Das ist jetzt kein leichtes Thema und es ist sehr spannend, dass es in Österreich überhaupt dazu ein produzierendes Unternehmen gibt. Erzählt mal ein bisschen, wie und in welchem Bereich seid ihr da als Unternehmer tätig?
Also ich bin zuständig für die Technik, die hinter dem Ganzen stattfindet, für die Produktionsabläufe, diese zu optimieren und werde auch im Laufe der nächsten Jahre das Unternehmen dann vom jetzigen Chef übernehmen und alle möglichen Cheftätigkeiten, wie sie einfach ausgedrückt so da sind und stattfinden, übernehmen dürfen. Das heißt, die Kundenkontakte, die Abnahmen, das Schreiben von Angeboten und das Ausarbeiten von Preisen.
Ja, ich bin dafür zuständig, dass alles schön ausschaut. Also für Marketing, Werbung, Grafik, auch für die gesamten Messevorbereitungen, dass wir, wenn wir jetzt ein bisschen verstärkt wieder auf Messen präsent sind, jetzt sind wir in London, in Paris, in Nürnberg sind wir im Februar auch, und dass da alles am Zahn der Zeit ist, sozusagen, wenn man das schöner altmodisch ausdrücken kann, damit es ein bisschen in unser Firmenimage auch noch reinpasst. Mhm. Ja.
Ihr seid ein Traditionsunternehmen, das ja mit Produkten arbeitet, die jetzt erst wieder so in die Öffentlichkeit reinrücken durch die aktuelle Weltwirtschaftslage. Aber euch gibt es seit 80, 90 Jahren ungefähr. Wie war es so in den letzten Jahren, das Unternehmen auch mitwachsen zu sehen, und welche Herausforderungen seht ihr gerade als die junge Generation, die das jetzt übernimmt?
Die größte Herausforderung, finde ich, ist die Modernisierung. Da wir auch schon so lange existieren, sind natürlich einige eingefahrene Rituale und Herangehensweisen, die funktionieren. Da kann man nicht darüber diskutieren, es funktioniert. Wir wissen halt nicht, wie lange und ob es mit uns und unserer Herangehensweise später in 10 Jahren genauso funktioniert, weil wir einfach anders funktionieren und auch unser Gegenüber, mit dem wir dann zu tun haben, auch anders funktioniert als die Generation, die das Ganze ins Leben gerufen hat und das aufgebaut hat. Also Modernisierung ist ein großer Punkt. Auch wie jetzt Kundenkontakte aufgebaut werden, wie man Sachen bewirbt. Das verändert sich sehr stark in der Zeit von Social Media, von Videos, von Postings, womit jetzt ältere Generationen weniger meistens noch was zu tun haben. Die wissen, was Facebook ist, aber nicht immer sinnvoll einsetzt oft. Mhm. Überhaupt die in den nächsten 1-2 Jahren in Pension gehen meistens. Gibt natürlich Ausnahmen. Selten aber doch. aber ja, da sehe ich zumindest die größten Herausforderungen in meinem Bereich. Jetzt im technischen Bereich kann er mehr dazu sagen.
Ja, im technischen Bereich sehen wir einfach die Herausforderung auch über die letzten Jahre und heute besonders, dass der Arbeitsmarkt ein ganz anderer ist, als er noch vor 10 oder 20 Jahren war. Während wir vor 20 Jahren einen Arbeitsmarkt gehabt haben, in dem viele Leute eine Arbeit gesucht haben und damit die Unternehmen und Firmen einfach vorgegeben haben, was zu tun ist, zu welchem Preis, und sich ausgesucht haben, wer daherkommt, mhm, haben wir heute einen Arbeitsmarkt, in dem die neuen Mitarbeiter alle ihre eigenen Anforderungen oder Forderungen an die Unternehmen nicht nur im Hinterstübchen irgendwo haben, sondern diese auch sehr vokal äußern. Und dem müssen wir halt folgen. Wir sind traditionell bedingt in einem Bereich, der geschichtlich sehr wenig gezahlt hat, der einen geringen Kollektivvertrag hatte, und dem geschuldet haben wir natürlich auch eine gewisse Anpassung vornehmen müssen, sodass wir da den modernen Anforderungen entsprechen. Ich glaube, es ist in aller Munde, alle regen sich über Fachkräftemangel auf, aber bis zu einem gewissen Grad lässt sich das schon lösen, wenn man mit der Herangehensweise unternehmerisch auch nahe am Arbeitnehmer ist, mhm, sodass die Arbeitszeiten ein wenig für den Arbeitnehmer flexibler gestaltet werden können. Wir sprechen davon besonders am Land draußen, Müttern, die nur 20 Stunden arbeiten können, weil es gar keine Freizeitbetreuung für Kinder gibt und gleichzeitig aber auch Anforderungen da sind von solchen Arbeitnehmern, die dann doch 40 Stunden wirklich ausnutzen möchten.
Jetzt habt ihr natürlich bei der Produktion eurer Anzüge auch eben das Thema, ihr habt sehr viel Handarbeit, ihr habt Näherinnen und Näher. Aber dieses Handwerk stirbt ja aus. Es gibt ja kaum mehr Leute, die in Österreich dieses Know-how haben. Wie geht es ihr damit um? Bildet ihr selbst dann aus? Bildet ihr selbst weiter?
Ja, wir sind kein klassischer Lehrlingsausbildungsbetrieb. Dafür sind die Arbeiten einfach zu divers. Bei so einem Anzug, ja, man muss schon einen gewissen Teil nähen. Die einzelnen Teile werden miteinander vernäht. Aber man kann sich das halt leider nicht so vorstellen, wie es laut den Lehrlingsausbildungsgesetzen und Vorgaben wäre, dass man da 40 Stunden in der Woche an der Nähmaschine sitzt, sodass man dann am Ende einen Lehrbrief in der Hand hat, ich bin Näher. Nein, bei uns werden eigentlich alle Arbeitnehmer, die nicht schon eine Näherausbildung haben, angestellt und eingelernt auf alle Arbeiten. Selbst eine Person, die mit einem Gesellenbrief von einem Näher daherkommt, hat hier viele Arbeiten zu lernen. Die wenigsten haben gelernt, wie man Nähte luft- und wasserdicht verklebt, sodass sie den Anforderungen entsprechen. Und zusätzlich dazu arbeiten wir mit einem sehr schweren Material, sodass am Ende so eine Jacke zum Beispiel doch um einiges mehr wiegt, als jetzt bei einem Weißnäher eine Bluse wiegen würde. Man kann das dann schon mehr mit dicken Lederjacken vergleichen, aber da trennen sich halt die Bereiche.
Absolut. Jetzt ist es in euren Produkten ja so, die sind tatsächlich für Personen, die unter extremsten Rahmenbedingungen arbeiten. Also ich glaube, viel schwieriger kann es kaum mehr werden, als wenn ich tatsächlich hier im Bioabwehrbereich vielleicht tätig bin. Wie passiert bei euch die Qualitätskontrolle? Weil wenn das Material zum Einsatz kommt, muss es zu 100% funktionieren.
Das ist ganz wichtig. 100% werden wir natürlich nie erreichen. Das geht nirgendwo. Aber wir sind immer bestrebt, den Qualitätsgrad so hoch zu halten, dass am Ende des Tages die Wahrscheinlichkeit für eine echte Katastrophe so niedrig wie möglich ist. Wie schaut jetzt bei uns die Qualitätskontrolle aus? Das beginnt schon beim eingehenden Material, das von den Primärherstellern an uns geschickt wird. Das eingehende Material wird einmal auf oberflächliche Defekte untersucht. Aber viel wichtiger als dieser Schritt ist dann am Schluss jeder einzelne unserer Anzüge unterläuft eine dichte Prüfung entsprechend der anwendbaren Normen, sodass wir hier für jeden Anzug garantieren können, dass er im Auslieferungszustand luftdicht war. Mhm. Da sprechen wir von, ich schätze jetzt bei 10% der gesamten Arbeitszeit, die hineingeht, ist Qualitätskontrolle.
Okay.
Jeder Anzug hat am Schluss seiner Produktion durchläuft eben einen kompletten Innen- und Außenoberflächenkontrolle. Jede Naht wird kontrolliert und eben die luftdichte Prüfung selbst. Nachdem es ein dehnbares Material ist, hat die luftdichte Prüfung auch einen gewissen Zeitfaktor, der damit hineinspielt.
Wahrscheinlich wie bei jedem Kunststoffmaterial ist natürlich auch die Lagerung enorm wichtig, ob das Produkt schneller altert, schneller kaputt wird, verschleißt. Welche speziellen Lagervorschriften gibt es denn für solche Produkte?
Also wir schreiben vor, dass unsere Anzüge optimalerweise kühl gelagert werden, aber viel wichtiger als die Lagertemperatur. Natürlich in einem Freilager bei 40 Grad Celsius Außentemperatur ist auch nicht optimal. Aber viel wichtiger ist, dass unsere Anzüge nicht gefaltet, sondern hängend gelagert werden und absolut geschützt vor UV-Strahlung. Mhm. Weil auch wenn der Anzug für einen normalen Einsatz der UV-Strahlung ausgesetzt sein darf, ist das einfach nicht vergleichbar mit einem Lageranzug, der für 10 Jahre vielleicht schlecht gefalten auf einem Hochregal liegt, wo die Sonne hineinbrennt und eine UV-basierte Alterung massiv voranschreiten würde. Das heißt, da gibt es, falls es nicht ein Kellerlager ist, sondern Licht eindringen kann, gibt es UV-Schutzcover, nichts anderes als ein großes, blickdichtes Sackerl, das drüber hängt. Aber der UV-Schutz ist das Größte, das Wichtigste. Die restlichen Maßnahmen, also Ozonschutz, braucht man relativ wenig reden. Das wäre dann schon eher eine Spezialschutzmaßnahme, die dem Standort, die aufgrund des speziellen Standorts dann anzuwenden wäre.
Okay. Du hast erwähnt, Modernisierung, neue Bildsprache, die Website ist neu, haben wir ja gesehen vor kurzem. Ist das notwendig in dieser Branche? Wir haben davor im Vorgespräch schon darüber gesprochen, die Leute, die jetzt miteinander Geschäft machen, kennen sich seit 40, 50 Jahren. Aber auch in diesem Sektor, der staatlich ist, es ändern sich die Ansprechpartner, es ändern sich die Einkaufsgewohnheiten. Wie kann man als vergleichsweise kleines österreichisches Unternehmen internationale Sichtbarkeit bekommen?
Mittlerweile ist es schon wichtig, merkt man auch sehr stark. Überhaupt der Hauptpunkt, an dem man mit den Leuten in Kontakt kommt, ist immer auf großen internationalen Messen. Und dort kriegt man schon viel Rückmeldung von den Leuten, wenn sie jetzt erzählen von früher, so ja, man hat das Unternehmen gekannt, weil man hat geschaut, haben die jetzt noch immer genau dieselben Sachen an wie vor 10 Jahren. So. Und es ist halt gut, dass man sich gemerkt wird, natürlich, aber es ist nicht das, wofür man sich gemerkt werden will. Es kommen deutlich mehr Leute vorbei, die von anderen Ländern geschickt werden, um zu schauen, was gibt es Neues. Mhm. Und wenn man moderner wirkt, kommen sie natürlich lieber vorbei und fragen nach. Auch wenn man sich andere Unternehmen auf den Messen anschaut, alle gehen designtechnisch mit den Trends mit, alle schauen, dass sie es modernisieren. Je moderner der Look ist und je moderner das Image nach außen getragen wird, desto moderner wirken natürlich auch die Produkte, weil wer an sich selber und an seiner Repräsentation arbeitet, der arbeitet natürlich auch an der Modernisierung seiner Produkte. Das geht irgendwie Hand in Hand. Und da wir jetzt nicht ein Traditionsunternehmen sind, das auch darauf das, das vermarktet im Sinne von, wir verwenden dieselben Technologien wie vor 100 Jahren, wie es bei manchen Sachen natürlich noch super toll ist, wenn es um Lederverarbeitung geht oder, keine Ahnung, Schokolade produzieren, weiß ich nicht. Bei uns ist das halt nicht so, weil wir doch im technischen Bereich sind. Wir sollten natürlich vermitteln, dass wir uns auch mit der Zeit bewegen. Mhm. Das müssen wir grafisch und optisch auch darstellen. Die Bilder sind natürlich, jetzt kann man viel bessere Bilder und Videos machen. Wenn ich jetzt die Bilder von vor 20 Jahren verwende, sind sie qualitativ nicht das, was ich jetzt machen kann und nicht so vielfältig. Also muss man da ein bisschen mitmachen.
Du hast erwähnt, technologischer Fortschritt. Ihr seid ja in einem Bereich, wo man auch immer als Entwicklungsunternehmen ein bisschen in der Hinterhand ist, weil sich draußen einfach viele neue Kampfstoffe ergeben, es gibt viele neue Chemikalien. Wie bleibt man denn up to date, dass man weiß, mein Material ist entsprechend aufgebaut?
Wir sind da in der glücklichen Lage, dass bei chemischen Kampfstoffen die Neuentwicklung, sofern öffentlich bekannt, nicht großartig stattfindet, nachdem das schon seit geraumster Zeit verboten wäre. Die größere Gefahrenquelle ist, dass viele dieser Kampfstoffe in einer Kellerküche hergestellt werden können. Und da aber die altbewährten, wenn man so sagen will, Kampfstoffe diejenigen sind, die so hergestellt werden können. Alles, was neu und modern ist, kann die Gesetze der Physik und der Chemie nicht durchbrechen. Aber wir sind da am Zahn der Zeit. Wir sind in ständigem Kontakt mit den unterschiedlichen Ministerien der unterschiedlichen Länder, sodass unsere Anzüge hier regelmäßig den entsprechenden Prüfungen unterzogen werden und kontinuierlich an dem Herangetestet werden. Mhm. Da ist es auf der anderen Seite viel wichtiger, dass wir über die Normierung und über das Wegfallen diverser Chemikalien für die Herstellung der Gummimaterialien immer wieder Veränderungen durchlaufen. Man hört immer wieder so REACH-Konformität oder jetzt die PFAS-Stoffe, also fluoridbasierte Stoffe, wo man draufkommt, es ist die letzten 20, 30, 50 Jahre, hat es zwar funktioniert, aber das hat besonders gesundheitliche Nachteile. Das heißt, es kommen immer wieder Chemikalien auf Verbotslisten, die dann bei der Herstellung von dem Gummimaterial nicht mehr verwendet werden dürfen. Und da ist es eher das Problem, dass man da auf dem Zahn der Zeit bleibt, dass die Gummiproduktion hier den moderneren Vorschriften der Produktion folgen, aber gleichzeitig eine Widerstandszeit gegen diese chemischen Kampfstoffe behält. Das wird durchschnittlich alle 5 bis 10 Jahre eine neue Auflischung des Gummis deswegen nötig und ist damit auch immer zu überarbeiten. Und damit muss man auch auf dem Zahn der Zeit bleiben, dass hier die neue Gummimischung mindestens genauso gut ist wie die alte. Zumindest die Mindestvorgaben müssen da eingehalten werden. Niemand muss in dem Anzug für 79 Stunden am Stück verweilen, aber im praktikablen Zeitrahmen.
Als Unternehmen habt ihr ja vor einigen Jahren wieder die Produktion nach Österreich geholt. Gibt es Themen, wo ihr sagt, damit haben wir einen Nachteil gegenüber anderen in der Branche, die vielleicht in Billiglohnländern produzieren?
Ja, natürlich. Da geht es auch um Materialien, die wir verarbeiten können oder eben nicht können. Unsere Anzüge basieren auf einem Butylgummi ohne einer speziellen Beschichtung. Es gibt andere Vorgehensweisen, Herangehensweisen, wie zum Beispiel Teflon-beschichtete Anzüge. Aber Teflon, da sind wir eben auch im Fluorid-Thema drinnen, Teflon in Österreich verarbeiten. In einer reinen mechanischen Verarbeitung gar kein Problem, also technische Komponenten daraus herstellen. Aber alles, was mit Teflon erhitzen oder schweißen gar zu tun hat, ist in Österreich fast undenkbar, weil die gesundheitlichen Anforderungen hier sehr groß geschrieben werden. Wenn ich damit in den Osten gehe, kann ich vieles davon einfacher oder überhaupt produzieren. Das geht bei uns nicht. Gleichzeitig natürlich arbeiten wir mit Lösungsmitteln. Das heißt, hier muss man Acht darauf geben, dass die Mitarbeiter da nicht zu hohen Konzentrationen ausgesetzt sind, weder atemtechnisch noch auf der Haut. Und so bildet sich das dann halt auch darin ab, dass wir da mehr Acht auf die Gesundheit unserer Mitarbeiter legen müssen, als das Hersteller machen müssen, die das aus dem Osten beziehen.
Wir haben ja aber darüber gesprochen, davor, ihr habt ja auch sehr langjährige Mitarbeiter. Das heißt, für euch ist es auch enorm wichtig, dass die Mitarbeiter, die ihr angelernt habt, die verlässlich sind, bei euch bleiben.
Natürlich. Ich würde jetzt einmal beinahe sagen, dass das jedem Unternehmer lieb ist, wenn die Mitarbeiter bei einem bleiben. Aber nachdem bei uns jeder einzelne Arbeitsschritt ein angelernter Arbeitsschritt ist und kein Mitarbeiter hier bei uns auftaucht mit "Ich habe das schon mal gemacht, ich mache das bei euch weiter", ist es uns natürlich umso wichtiger, dass die angelernten Mitarbeiter auch bei uns bleiben. Unsere Einlernzeit ist doch entsprechend hoch, sodass das Produkt dann in der entsprechenden Geschwindigkeit und Qualität hergestellt werden kann.
Da habe ich auch noch was. Wir sind ja grundsätzlich ein Familienunternehmen. Und da ich mich mittlerweile sehr viel damit beschäftige, wie wir es für die Mitarbeiter gut gestalten können, dass sie sich willkommen fühlen, dass sie so gesehen ein Teil der Familie sind, dass es nicht nur ist, wir sind eine Familie, die halt in der, wo halt die Firma existiert, sondern es sollen alle sich gut aufgehoben fühlen, so als würden man sie wirklich, also als wären sie ein Teil der Familie, dass sie mit ihren Sorgen und Wünschen und Beschwerden zu uns kommen können, ohne dass sie Sorge haben müssen, dass sie sofort eine am Deckel kriegen, auch gut österreichisch, sondern dass wir sie ernst nehmen und dass sie auch bei uns bleiben wollen von sich aus und nicht einfach nur, weil sie keinen anderen Ausweg haben vom Jobangebot, sondern dass sie wirklich sagen, bei uns werden sie gehört, bei uns haben sie eine gute Arbeit, bei uns kriegen sie das Geld so gut, dass sie halt eben gut davon leben können, dass es für sie passt. Und ja, das ist halt auch ein Fokus von uns. Und wir hoffen natürlich, dass jetzt die Jüngeren, weil wir jetzt sehr viele junge Damen und Mitarbeiter dazu bekommen haben, dass die auch für lange, lange Zeit bei uns bleiben wollen, als Teil der Familie.
Absolut, weil gerade dieses Einschulen, das ist so zeitintensiv und man möchte es ja einem guten Qualitätsniveau machen und da braucht man einfach eine recht lange Zeit dafür. Jetzt würde ich aber da ganz gerne einhaken, Familienunternehmen. Kommt selber aus einem Familienunternehmen, wie ist es denn bei euch? Ist Business 24/7 das Thema bei allen Familientreffen, bei Weihnachtsessen, bei Geburtstagen oder schafft ihr es abzuschalten?
Wir schaffen es tatsächlich abzuschalten. Also ich kann mich erinnern, da es ja aus meiner Familienseite kommt und er das Glück hatte dazu zu heiraten in das ganze Chaos. Es ist immer wieder unterschiedlich gewesen. Wenn irgendwelche großen Themen waren oder irgendwelche Neuerungen, dann hat man das natürlich auch so mitbekommen. Aber es ist eher am Rand gehalten worden. Es wurde geschaut, dass es nicht Hauptfamilienthema ist. Okay. Es wird auch öfter bei Familienfeiern einfach gar nichts davon angesprochen. Na klar, wir unterhalten uns jetzt so auch dazwischen, über das, wenn wir irgendwelche Ideen haben. Mhm. Es ist nicht komplett ausgeschlossen und tabu, aber es bestimmt nicht komplett den Alltag und jedes Gespräch.
Und wie war es für dich, quasi als Quereinsteiger in die Familie reinzukommen und jetzt auch in der Position zu sein, dann irgendwann das Ruder in die Hand zu nehmen?
Auf der einen Seite war es natürlich schwierig, da überhaupt hineinzuwachsen. Ich habe ja doch einen ziemlichen Quereinschlag gemacht, aus der Gebäudetechnik hin in die Gummiverarbeitung sozusagen. Aber nachdem ich immer schon technisch interessiert war und meine persönlichen Interessen auch im Bereich Herstellung diversester Produkte sehe und in der Wissenschaft, habe ich da sehr geringe Hürden nur im Einstieg gehabt. Ich war immer schon auch ein kleiner Handwerker, ein praktischer Mensch. Also ich maße mir an, jede Maschine bedienen zu können, wenn ich sie einmal gezeigt bekomme. Und da habe ich vielleicht anderen gegenüber auch den Vorteil, dass ich mir da nicht zu gut bin und mich nicht davor scheue, diverse Dinge zu machen. Ich habe kein Problem damit, vor der Nähmaschine zu sitzen. Das mache ich genauso gerne wie vom Computer arbeiten. Es sind alles Arbeiten, wo ich mich vertiefen und verwirklichen kann. Solange ich was tun kann, was insgesamt einen Nutzen bringt, ist das sinnvoll. Ich sehe aber schon, dass meine besondere Expertise nicht in der Produktion liegt, sondern in vorbereitenden Arbeiten, in leitenden Führungen, leitenden Arbeiten.
Produktentwicklung,
technische Entwicklung, aber auch das, was im Backend notwendig ist. Also nicht in der Produktentwicklung, sondern in der Prozessentwicklung, im Management von dem Ganzen, im für jeden Mitarbeiter ersichtlich machen, was eigentlich in so einen Anzug hineingeht. Weil wir arbeiten auch im Thema Modernisierung, wir arbeiten noch sehr in dem alten, es gibt einen Chef und der weiß alles. Und wenn man neue Arbeit braucht, dann geht man zum Chef, weil man neue Arbeit braucht. Aber wir arbeiten durchgehend aktuell daran, dass wir genau dieses Bottleneck aus der Welt schaffen, dass nicht mehr nur einer alles weiß, nur einer die Organisation des Ganzen durchführt, sondern dass wir da Teams installieren im Produktionsbetrieb, wo die Arbeitszuteilung ein wenig selbstständiger passiert.
Was natürlich auch das Leben leichter macht, wenn ihr mal krank werden solltet oder ausfallt oder Urlaub macht, was ja auch passieren darf.
Ganz genau.
Dann hat man jemanden, der das ganze Werk viel weiter betreibt.
Ganz genau. Man sieht halt da noch aktuell, Man muss da halt auch zurückgehen ein paar Jahre. Bei 4 oder 5 produzierenden Mitarbeitern zwischenzeitlich, es waren auch schon mal mehr, es waren schon 30 produzierende Mitarbeiter vor 25 Jahren. Aber bei 4 oder 5 Mitarbeitern, da braucht man keine Teams bilden, da braucht man keine Zwischenstufen in der Hierarchie. Aber wir sehen bei jetzt aktiven 14 Mitarbeitern, da wird das dann schon notwendig. Da ist dann eine Person, die alles organisieren muss, schon ein ziemlicher Flaschenhals.
Absolut. Ich meine, ihr habt euch gefunden, privat, ihr habt euch gefunden, scheinbar auch beruflich. Wie teilt ihr euch auch im Alltag die Arbeiten auf? Ich meine, du bist für die Grafiken, du bist für Konstruktion, aber wie funktioniert die Abstimmung bei euch?
Oh, im Betrieb haben wir ja unsere festgelegten Bereiche und im Privaten, glaube ich, läuft das ziemlich ähnlich. Wir haben alle Arbeiten zu Hause oder sonst wo, die wir lieber machen und weniger gerne machen. Und manche Arbeiten macht keiner gerne, das wissen wir auch. Aber so versuchen wir uns das doch 50-50 einzuteilen. Wir arbeiten ja doch beide Vollzeit.
Ja, stimmt. Es sind viele immer überrascht, wie gut wir uns das einteilen können. Weil zum Beispiel, ich koche überhaupt nicht gerne. Ich koche nicht gerne und ich würde es auch nicht machen, wenn es nicht zwingend notwendig ist, um sich zu ernähren. Also, er kocht zu Hause. Das ist sein Bereich. Die Küche ist komplett seines. Da fallen schon sehr viele aus den Wolken. Wie kann das denn man? Aber er macht es gerne. Und er schaut halt auch gerne drauf, was im Essen alles drinnen ist. Und ich bin eher der Typ, so, ist mir zu viel Arbeit, dann esse ich halt nichts. Oder hol mir irgendetwas, was dann als zu ungesund oder was weiß ich was ist. Und selbe geht mit anderen Sachen so. Niemand wäscht gern die Wäsche insgesamt. Der gesamte Prozess ist relativ unsympathisch. Also übernimmt er den ersten Teil und wäscht. Und ich nehme das Ganze dann, wenn es trocken ist, runter und wir räumen es in die Kästen ein. Weil das findet er noch unsympathischer als den ersten Teil davon. Und so rennt das eigentlich mit allen Sachen. Alles, wer macht was wie lieber und dann schauen wir halt. Und sonst ist alles so 50-50. Wir haben dieselben Arbeitszeiten. Wir teilen uns auch das alles mit den Kindern genau gleich auf, weil jeder dieselbe Zeit hat, um sich um die Dinge zu kümmern.
Aber ich finde das super, weil das ist die perfekte Basis, um ja auch als Paar zusammenzuarbeiten. Weil wenn man als Paar in unterschiedlichen Firmen arbeitet, ist es ja leicht. Du siehst dich untertags 10, 12 Stunden nicht, du hast viel zum Erzählen. Aber wenn man eng zusammenarbeitet, irgendwann ist halt die Gefahr, die gehen die Gesprächsthemen aus. Oder du nimmst Dinge aus dem Beruf mit ins Private oder umgekehrt. Und ich glaube, das ist ja das, was dann wirklich schwierig macht.
Ja, für viele sicher. Ich sage immer, wir arbeiten jetzt seit 3 Jahren 24/7 zusammen und wir mögen uns noch immer. Und wir haben irgendwie auch noch immer die ganze Zeit, was wir darüber quatschen können, weil es ergeben sich neue Hobbys, es ergeben sich neue Themen, es ergeben sich neue Ideen. Natürlich, wir reden zu Hause auch immer wieder über die Arbeitssachen, was halt so ist. Überhaupt, wenn jetzt eine Idee für eine neue Produktentwicklung ist, oder so, das bleibt ja nicht nur da. Wir gehen nicht jetzt raus und sagen, pff, Thema beendet, darum kümmern wir uns irgendwie. Sonst wird das ja auch nicht funktionieren. Wenn wir wirklich dann später das Ganze übernehmen und weiterleiten, müssen wir uns mehr damit beschäftigen. Und auch mit privaten Themen. Wir haben ziemlich ähnliche Hobbys, was auch ganz praktisch ist. Wir gehen gemeinsam trainieren ins Fitnesscenter und so, da hat man auch wieder Sachen, über die man sich unterhält. Es gehen die Themen nicht aus. Es ist, ja, also für mich zumindest. Ich glaube, für ihn ist genauso.
Aber manchmal genießt man auch die Viertelstunde, die man sich gegenseitig anschweigt. Muss man ja auch ehrlich dazu sagen. Ja, aber in der Arbeit sprechen wir auch nicht durchwegs miteinander. Es ist ja keine lange 8-stündige Kaffeepause, die wir den ganzen Tag miteinander haben. Wir haben unsere Bereiche und wir sind beide Menschen von dem Schlag. Wir schauen den Bildschirm an und vergessen, dass die Welt um uns herum existiert. Und dann weisen wir uns alle Stunde darauf hin, dass man vielleicht doch noch was anderes auch zu tun hat. Die Kinder sind zu holen, Mittagessen sollte man. Das sind dann so die Nebensächlichkeiten, die miteinander kommuniziert werden.
Man merkt, die Harmonie stimmt auf jeden Fall. Das ist wahnsinnig gut. Wir sind ja schon am Ende der Folge angekommen. Auch an euch beide natürlich meine Frage, wenn wir uns jetzt im Dezember dieses Jahres nochmal sehen, mit einem Glas Sekt in der Hand oder einem Kaffee, was muss passiert sein, dass ihr beide sagt, dieses Jahr 2025 war ein positives Jahr?
Das sind auf meiner Seite sehr klare Dinge. die aber zum Teil auch schwierig messbar sind. Ja? Weil Ziele sollen ja messbar sein, sagt man oft. Und zwar will ich, dass das Produktionsteam selbstständig, auch wenn der Chef 2 Wochen lang im Urlaub ist, selbstständig weiterarbeiten kann, ohne stillzustehen, ohne darauf zu warten, ohne auf Anweisungen zu warten. Gesetzt im Fall zumindest, dass das Material vor Ort ist. Wenn das Material ausgeht,
hat der Chef einen Fehler gemacht.
Dann hat irgendwer einen Fehler gemacht. Man ist jetzt nicht dem Chef unterschieden. Aber das ist für mich das wichtigste Ziel dieses Jahres, dass wir hier unabhängig vom Chef zumindest einmal 2 Wochen durchgehend arbeiten können.
Für mich arbeitstechnisch, da ich mich ja um die gesamten Messen und so weiter kümmere, wir sind im September in London, dann sind er und der Chef in Malmö und ich schaue mir dann mit einer Kollegin auch noch in Paris eine Messe an, einfach mal um dort zu sein und präsent zu sein, auch wenn wir keinen eigenen Stand haben, einfach, dass das gut läuft, dass die Planung von dem reibungslos ist, dass wir eine gute Rückmeldung für die Sachen bekommen, damit wir da gut zurückblicken können und sagen können, so können wir das weitermachen. Und es bewährt sich das Ganze. Auch im Sinne der Mitarbeiter draußen, dass die wirklich jetzt, die wir jetzt neu dazu bekommen haben, auch bei uns bleiben wollen und dass die sich gut einleben in das Ganze, in der Firma. Und sonst, ja, ich hätte kein Problem damit, wenn ich spontan 1 Million mehr am Konto hätte. Aber das ist halt weniger beeinflussbar als die anderen Punkte.
Also Lotto spielen, unbedingt. Euro-Millionen.
Ja, das müssen wir halt einmal anfangen damit. Ansonsten ist das schwierig, aber ja, ansonsten, dass alles so gut weiterläuft, wie es läuft. Momentan bin ich für mich zufrieden mit der Entwicklung und mit dem, wie es ausschaut, dass es kommen wird. Ich sehe nicht viele Sachen, die jetzt sehr schlecht laufen können, aber natürlich geht alles potenziell besser. Verbessern kann sich alles immer.
Ich glaube, das ist ein gutes Abschlusswort. Ich sage vielen, vielen herzlichen Dank, dass ihr mit dabei wart. War wirklich extrem viel spannender Inhalt dabei und ja, ich drücke euch die Daumen, dass bis zum Ende des Jahres die 14 Tage machbar sind. Danke.
Bitte.
Danke.